Guten Morgen miteinander. Die letzte Predigt. Jetzt muss ich noch mal alles sagen, was ich schon lange sagen wollte. Könnt ihr euch darauf einstellen? Nein, natürlich nicht. Ich habe mir überlegt, was für eine biblische Person gibt es, die Weitsicht hatte. Ich dachte, ich will noch mal eine Person herausgreifen zu unserem Jahresthema und uns heute Morgen mit so einer Person vor allem einfach ermutigen. Ich habe mir überlegt, was für eine Person hat es in der Bibel gegeben, die über alle Schwierigkeiten und über alle Herausforderungen Weitsicht hatte und die wirkliche Realität gesehen hat. Da bin ich auf den Prophet Elisa gestossen. Er war so ein Mensch. Er war ein Gottesmann, wird er beschrieben, und ein Prophet. So hat er fungiert mit ganz viel Weitsicht als Politiker. Er war ein Kriegsstrateg und ein Leiter einer Prophetenschule. Und dann lesen wir über die Geschichte von Elisa, über Krankenheilungen. Er hat einen Toten auferweckt und noch ganz viele andere Wunder hat Elisa erlebt. Ein Mann ganz nah bei Gott und ganz nah bei den Menschen. Ein Mann, der Weitsicht hatte. Und gemeinsam werden wir jetzt heute ein ganz spannendes Ereignis aus seinem Leben anschauen, aus dem 2. Könige 6, 8 bis 13. Und wir wollen dort miteinander herausfinden, wie können wir alle Weitsicht bekommen in unserem Leben, im Umgang mit Feinden, die wir im Leben haben. Starten wir doch. 2. Könige 6, 8, dort steht, der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Während er sich mit seinen Heerführern beriet, schlug er vor, ich will da und da das Lager aufschlagen. Das Königreich von Aram war damals ein Nachbar zu Israel. Und der König hat mit seinen Generälen geplant, wo sie in Israel einfallen könnten, um so ein Basislager aufzubauen, um von dort aus dann so kriegerische Operationen zu starten. Alles war total geheim, hat er gemeint. Weil im 2. Könige 6, 9 und 10 steht, aber Elisa, der Mann Gottes, warnte den König von Israel, geh nicht dorthin, denn die Aramäer wollen ihre Truppen dort zusammenziehen. Da ließ der König von Israel den Ort, den Elisa ihm genannt und vor dem er ihn gewarnt hatte, überprüfen. Das tat er mehrere Male. Auf irgendeine Art und Weise steht leider nicht, hat Gott dem Elisa das Wissen zukommen lassen, wo der König von Aram in Israel einfallen will. Immer wieder haben sie darum mehr probiert und immer wieder konnte Elisa den König warnen und sie konnten das abchecken und dort schon irgendwie Wachposten aufstellen oder wie auch immer. Darum mehr sind hartnäckige und aufdringliche Feinde gewesen. Sie haben nicht zurückgelassen. Hast du in deinem Leben auch so hartnäckige und aufdringliche Feinde? Feinde, die dir immer wieder das Leben schwer machen und die immer wieder probieren, in dein Leben einzufallen. So Feinde können ganz verschiedene Gesichter haben. Einerseits können so Feinde wirklich Menschen sein. Menschen, die dir persönlich das Leben schwer machen. Da können Nachbarn sein. Leute am Arbeitsplatz. Vielleicht Leute hier in der Seetalkirche. Leute, die dich verachten, die dir nicht die nötige Aufmerksamkeit geben. Oder dir vielleicht wirklich absichtlich ein Ginkgis beigeben. Menschen, die dich im Bild gesprochen immer wieder überfallen. Das können aber auch sonst äußere Umstände sein, die sich nie verändern und die so wirklich zu Feinden werden und immer wieder über dich hineinfallen. Zum Beispiel Misserfolg beim Arbeiten. Es gelingt einfach nicht. Finanzielle Schwierigkeiten, du hast das Gefühl, jetzt haben wir es gepackt und schon wieder kommt irgendetwas und du bist wieder in einem finanziellen Desaster. Oder Streitigkeiten, deiner Ehe, deiner Familie. In Beziehungen, die du hast, immer wieder wird irgendetwas gesagt und ein Streit ist wieder da. Umstände, die dich im Bild gesprochen überfallen. Dann gibt es aber auch noch so innere Umstände. Nagende Ängste und Sorgen, die plötzlich über dich hineinkommen und dich nicht loslassen. Wir haben ja alle unsere Themen. also denke ich einmal, die immer wieder kommen. Gedanken. Kennen Sie das? So Gedanken, die du noch nie jemandem gesagt hast und du schämst dich so, dass du das denkst. Und denkst, zum Glück hat das noch nie jemand gehört. Aber sie kommen immer wieder. Zermürbende Eifersucht. Frauen, ihr wisst, von was ich rede. Sünden, die wir nicht loswerden. Sucht, die einfach an einem kleben und wir machen, was wir können und wir bringen sie nicht los. Trägheit, Zweifel an Gott im Glauben. Sachen, die Feind zu Feinden werden. Die bildlich gesprochen einfach immer wieder über uns hineinfallen und uns nicht in Ruhe lassen. Was sind deine Feinde? Von wem fühlst du dich vielleicht auch gerade heute Morgen überfallen? Was geht gerade in dir innen ab? Zurück zu unserer Geschichte. Wir können uns vorstellen, dass der König von Aram nicht sehr begeistert war über das, was hier abgeht. Er hat seine General zusammengetrompetet, weil er einen Maulwurf vermutet in seinem Generalstab. So hat er seine Männer zusammengerufen, aber sie haben ihm erklärt, hey, es ist niemand von uns. Aber der Prophet Elisa, der weiss sogar, was du in deinem Schlafgemach redest. Der weiss alles, so steht es in der Bibel. Mit dem lebendigen Gott hat der König von Aram nicht gerechnet. Aber Gott sind keine Gedanken, keine Kriegsstrategien, keine heimlichen Pläne von Feinden unbekannt. Und da möchte ich uns heute Morgen schon zusprechen, Gott kennt deine Feinde. Er weiss um deine Feinde, um deine innersten Gedanken, um die Nöte, die du heute Morgen hast. Er weiss darum und er weiss um dein und mein Leiden an unseren Feinden. Es ist ihm wohl bekannt, wie gut zu wissen, dass jemand einen Durchblick hat. Der aramäische König hat gewusst, ich muss handeln, so kann das nicht weitergehen. Und es war sein Plan, den Elisa gefangen zu nehmen. Und als er herausgefunden hat, dass der Elisa im Moment gerade in Dothan, in dieser Stadt ist, hat er seine Armee losgeschickt und hat die Stadt umzingeln lassen. Menschlich gesehen ist der Elisa und der Diener jetzt in einer sehr brenzligen Situation gewesen. Die Stadt, bei der sie sich aufgehalten haben, war umzingelt. Es hat kein Entkommen gegeben. Die Armeen sind rundherum gestanden. Die Dramatik lässt sich im Vers 15 erkennen. Dort steht: Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun? Rief er zu Elisa. Obwohl kein Name genannt wird, geht man davon aus, dass das im Elisa sein Prophet der Gehasi war. Ich finde das ein super Name für einen Diener. Gehasi, oder? Also sehr amüsant. Da musste ich immer ein bisschen schmunzeln bei den Vorbereitungen. So einen Diener könnte ich auch brauchen beim Zügeln. Wo ich muss sagen, Gehasi, und dann macht er es genau. Also, werden wir ernst? Er war schon sehr lange mit dem Elisa unterwegs gewesen. Er hat schon ganz viele Wunder erlebt. Aber da ist wie zu weit gegangen. Im hebräischen Text ist ganz spannend, dort steht das Wort Ach drin. Und das Wort Ach bringt eine Klage zum Ausdruck. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum lässt du das zu, dass die Feinde nicht nur einfallen, sondern uns sogar umzingeln? Vielleicht gibt es auch Leute, die sich heute Morgen nicht nur überfallen fühlen, sondern sogar umzingelt. Vielleicht gibt es auch etwas ein oder das andere Ach an diesem heutigen Morgen. Und der zweite Satz der betont im Urtext die Unmöglichkeit der Situation. Schrecken, Angst, Hilflosigkeit und Wut haben die Diener überfallen im Angesicht von seinen Feinden. Was sollen wir tun? Menschlich gesehen ist alles vorbei. Menschlich gesehen gibt es keine Chance. So die Reaktion des Gehasi auf diese Situation. Und mir scheint, als ob der Gehasi in dem Moment ein Brett vor dem Kopf gehabt hätte. Er sieht nur sich selber, oder? hinter dem Brett. Er sieht nur gerade die aktuelle Situation, wie es gerade ist. Und er sieht nur seine beschränkten Möglichkeiten. Das Brett vor dem Kopf. Sein Unvermögen sieht er. Sein Blick ist gegen oben gerichtet, auf sich. Und die Folge von so einem Blick ist Hoffnungslosigkeit, Resignation und Mutlosigkeit. Kommt dir die Reaktion auf deine Feinde bekannt vor? Kennst du das, so ein Brett vor dem Kopf? Wie oft reagieren wir doch im Angesicht von unseren Feinden, so als ob es keinen Gott gäbe? Wie oft reagieren wir doch im Angesicht von unseren Feinden so, als ob wir noch nie Gottes Wirken erlebt hätten? Das Brett vor dem Kopf. Das gedankliche Drehen, Sorgen und dann oft auch das eigenmächtige Handeln fängt an. Und wir vergessen, dass es eigentlich noch ganz eine andere Sicht auf unsere Feinde wird geben. Eine andere Realität, die eben die wahre Realität ist. Das Brett vor dem Kopf könnte man auch mit diesen speziellen Brillen vergleichen, die man hier sieht. Mit die Brille kann man anlegen und der Spieler taucht dann in eine virtuelle Welt ein. Und er hat so das Gefühl, als ob er wirklich mitten im Geschehen würde stehen. Ich kann mir das vorstellen, also dieser Brille läuft in einem Film ab und man hat wirklich das Gefühl, dass man voll drinnen ist. Das kann sehr unheimlich sein. Aber es ist nicht die wahre Realität. Es kann Angst machen, weil da kommen plötzlich Sachen auf einem zuzufliegen und man probiert noch auszuweichen und es ist unheimlich. Aber es ist nicht die wahre Realität. Man müsste einfach die Brille abziehen. Ich habe das ausprobiert und zwar bin ich im Mai bei meinem Bruder und seiner Familie in Moldawien gewesen. Wir haben Ferien dann in Rumänien gemacht und dann hat es jetzt so einen Shopping-Mall gehabt und dort hat man das können ausprobieren, so eine Brille anlegen und dann so einen Apparat hineinhocken und hat es dann geschüttelt und gemacht und man hat in dieser Brille innen einen Film gesehen. Weil ich Achterbahnen über alles liebe, habe ich natürlich die Achterbahn-Version ausgewählt. Und ich bin dann da Achterbahn gefahren und geflogen und Zeug und Sachen sind zu fliegen gekommen und also es wäre mega cool gewesen. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr lässig. Eine Realität wird einem da vorgegaukelt, die gar nicht ganz, wo nicht Realität ist, oder? Schnelle Klammerbemerkung an alle Techniker in der Seetalkirche. Bald 10 Jahre lang muss ich mir immer am Morgen anhören, nicht immer, aber sehr oft, dass mein Kopf komisch ist. Das Mikrofon passt nie, es geht immer wieder ab, ich habe irgendeine Ohrenstimme nicht und die Kopfform stimmt irgendetwas nicht. Dann, als ich in diesem Apparat gesessen bin, mit dieser Brille, ist es keine Minute gegangen und ich habe alles nur noch verschwommen gesehen. Eben, ich glaube, es wäre mega cool, aber ich habe es nicht richtig gesehen. Ich musste immer so die Brille andrücken und machen. Es hat nicht wirklich funktioniert bei mir. Ich habe mich dann beklagt bei dem Herrn und habe gesagt, sie, das geht nicht. Und dann hat er gesagt, ja, das kann eben wegen der Kopfform sein. Und dann, ja. Gut, also aus Rumänien haben sie herausgefunden, meine Kopfform ist nicht gemacht für solche Sachen. Es liegt also nicht an euch. He? Also ich habe keinen Komplex wegen meiner Kopfform, es ist viel zufrieden. Genau, aber wenn man die Brille abzieht oder das Brett wegnimmt, dann merkt man, es ist ja eigentlich ganz eine andere Realität. Und genau so machen uns doch unsere Feinde manchmal so Angst. Oder? Sie treiben uns in die Verzweiflung, aber aus Gottes Sicht, aus der göttlichen Realität, sieht das ganz anders aus. Was ist denn die wahre Realität? Der Elisa hat die wahre Sicht, die wahre Realität gehabt. Er hat eine andere Sicht auf das Ereignis gehabt und hat darum auch anders auf die genau gleiche Situation reagiert. Er sagt im 2. Könige 6, 16a, hab keine Angst. Und der Elisa sagt das nicht, weil er irgendwie à la James Bond irgendeinen Rettungsplan im Sack gehabt hätte. Nein, er hat eben Weitsicht gehabt. Er hat nicht nur die vordergründigen Umstände gesehen, sondern er hat seinen Blick von sich gegen oben zu Gott erhoben und hat somit ganz eine andere Realität gesehen. Wir lesen. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. So eine gewaltige Weitsicht, oder? Die göttliche Streitmacht gegen das Heer der Aramäer. Da muss man sich nicht mehr fürchten, wenn man das sieht. Man könnte sich jetzt denken, wir wollen gerade noch ans Ende der Geschichte gehen, nachher noch mal reintauchen, man könnte sich jetzt denken, die logische Konsequenz wäre, dass jetzt die feurigen Wagen, oder irgendwie, ich weiss auch nicht, was Feuer würde spucken und das aramäische Heer würde auslöschen. Das wäre doch so, wie wir uns jetzt den Sieg würden vorstellen. Aber nein, durch die Weitsicht hat Elisa ganz eine andere Kriegsstrategie gewählt. Und zwar hat er gebetet im 2. Könige 6, 18a. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach: Herr, schlag dieses Volk mit Blindheit. Und das blinde Heer hat den Elisa genommen und hat sie nach Samaria geführt, in die Hauptstadt von Israel. Und als sie dort angekommen sind, hat er gebetet: Herr, öffne du den Aramäer wieder die Augen. Und als sie die Augen aufgetan haben, haben sie sich mitten in der Höhle des Leu eigentlich wieder gefunden, in Israel, in Samaria, dieser Hauptstadt. Man kann sich vorstellen, dass sie verschrocken gewesen sind. Auch der israelitische König hat Wind von dieser Sache bekommen. Und ganz verständlich hat er den Elisa gefragt: Hey, dürfen wir die jetzt alle umbringen, wenn wir die Feinde schon so nahe haben, oder? Aber der Elisa hat Weitsicht gehabt. Er hat gewusst, dass so ein Gemetzel da jetzt, die freundschaftlichen oder die Beziehungen zu Aram nicht wird fördern. Und darum, weitsichtig wie er war, hat er gesagt: Setzt ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Und was war das Ergebnis von dieser Handlung? Da lesen wir im letzten Vers: Danach ließen die aramäischen Plünderer das Land Israel in Frieden. Das ist mal ein Umgang mit seinen Feinden. He? Ganz eine spannende Geschichte. Und aus dieser Geschichte mit dem Elisa und seinem Diener können wir drei Sachen habe ich herausgegriffen, wie wir können mit unseren Feinden im Leben umgehen. Ich finde es ganz spannend. Der erste Punkt ist das Brett weg vor dem Kopf. Oder im anderen Bild Brüllen abziehen. Lernt uns so Männer und Frauen werden, die ohne Brett vor dem Kopf durchs Leben gehen. Lernt uns im Angesicht von unseren Feinden nicht auf uns selber und unsere Umstände schauen, sondern schauen wir auf zu dem Gott. Lernt uns unsere Blickrichtung ändern. Der Paulus bringt das im Korinther 5, 7 wunderbar auf den Punkt, indem er sagt: Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Nicht sichtbare und unsere Möglichkeiten im Umgang mit unseren Feinden sollen unser Leben bestimmen, sondern Gottes Möglichkeiten. Und ich spreche dir heute Morgen zu, dort, wo deine Möglichkeiten aufhören im Umgang mit deinen Feinden, fangen Gottes Möglichkeiten erst richtig an. Denn es sind mehr auf unserer Seite als auf der anderen Seite. Wie können wir uns denn von dem Brett befreien? Es fängt immer wieder mit einer Umkehr an, mit einem Bekenntnis. Und da, bei mir manchmal mehrmals am Tag: Herr, vergib du mir, dass ich wieder nur auf mich und auf meine Umstände geschaut habe. Vergib du mir, dass ich nicht auf dich vertraut habe. Ich entscheide mich, weg von mir hin zu dir zu schauen. Im Wissen, dass meine Feinde für dich kein Problem sind. Ich setze mein Vertrauen ganz neu auf dich und deine Möglichkeiten. Ein solches Gebet hat ganz viel Kraft. Eine andere Möglichkeit, um das Brett wegzunehmen, ist wie beim Gehasi. Ich finde das wunderschön, dass der Gehasi einen Freund gebraucht hat, der für ihn gebetet hat, dass ihm die Augen aufgegangen sind. Dass er wieder den richtigen Blickwinkel bekommen hat, dass sein Brett verschwunden ist. Und so sollen auch wir einander helfen, das Brett wegzunehmen. So sollen auch wir einander helfen nach dem Gottesdienst, in der Kleingruppe, in der Mikro, an der Kasse oder wo auch immer. Dass wir einander ermutigen, auf Gott zu schauen und nicht auf unsere Umstände. Dass wir einander ermutigen, nicht einfach nur unsere Feinde zu sehen und unsere Möglichkeiten, sondern dass wir auf Gott schauen, auf den Gott, wo alles möglich ist. Und ich weiß nicht, ob wir manchmal falsche Hemmungen haben, wenn wir miteinander reden, dann will man vielleicht einmal nicht so komisch geistlich tun und sagen, du, Gott hat es dann schon im Griff, oder? Sondern vielleicht sagt man dann viel mehr, ja, ja, es kommt schon gut. Ich möchte mich selber und uns alle ermutigen, dass wir einander zusprechen. Wir brauchen einander im Umgang mit unseren Feinden. Haben wir nicht falsche Hemmungen, uns gegenseitig auf den Gott aufmerksam zu machen? Und auch wenn sich die Situation, wenn man das Brett wegnimmt, nicht einfach gerade verändert, so bringt die Blickrichtung doch Erleichterung, Vertrauen und Hoffnung. Am 1. August habe ich ausgeschlafen und dann im Halbschlaf hat es sich bei mir so angefangen zu drehen. Ich habe mir plötzlich wieder ganz viele Sorgen um meine Zukunft gemacht, wo meine nächsten 7 Monate ja mit einer Auszeit geplant sind und ich mich ja eigentlich auch darauf freue und gleich haben sich viele Sorgen breit gemacht. In dem Moment, ich habe nur noch das Brett vor meinem Kopf gehabt und gedacht, oh je, wie kommt das alles? Wir haben so einen Familienchat und wir schreiben uns sehr viel, auch lustige Sachen. Und eher selten tut jemand einen Bibelvers in Familienchat rein. Aber an diesem Morgen mache ich das Handy auf noch im Bett. Und dann war ein Bibelvers drin. Und da stand: Sei stille und erkenne, dass Gott der Herr ist. Und mir sind gerade Tränen in die Augen geschossen. Ich habe das Gefühl, in dem Moment hat Gott mir so zu mir geredet. Er hat mir einfach das Brett von meinem Kopf weggenommen und mir wie gesagt: Tabea, jetzt drehst du dich nur um dich und deine Möglichkeiten. Bist still. Und erkenne, dass ich Gott der Herr bin. Ich bin in einem Wald spazieren und habe mir das wirklich gesagt. Herz und Seele, jetzt bist still. Es ist okay. Gott ist der Herr. Er hat es im Griff. Ich weiss jetzt noch nicht mehr. Aber es hat mir eine Freude ausgelöst. Ich dachte, wow, Gott, ich bin gespannt, was du parat hast. Also, weg mit diesen Brettern. Der zweite Punkt ist, ernst nehmen von der unsichtbaren Welt. Die unsichtbare Welt ist eine total reale Welt und extrem entscheidend. Wir haben jetzt schon ein halbes Jahr Offenbarung hinter uns und wir haben schon viel darüber geredet, über die unsichtbare Welt, dass wir auch einen Feind, Satan in der unsichtbaren Welt haben, der ganz fest mitmischelt. Und ganz vieles, was auf dieser Erde geschieht, hat einen Ursprung in der unsichtbaren Welt, sei es positiv oder negativ. Und ich glaube, dass ich mir manchmal die Realität vergesse im Umgang mit unseren Feinden. Wir vergessen einerseits, dass Gott so mächtig ist, wie wir es vorne gehört haben, aber auch andererseits, dass wir einen Feind haben, der auch real ist. Das lesen wir im 1. Petrus 5,8. Dort heisst es: Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ich möchte damit nicht sagen, dass all unsere Feinde, all unsere Herausforderungen, die wir haben, dass alles immer ein Angriff vom Teufel ist. Aber ich möchte uns fest ermutigen, dass wir diese Realität mit einbeziehen. Ich glaube, wir im Westen tun das eher zu wenig mit einbeziehen. Kann es also sein, dass deine Feinde, deine Eheprobleme, deine unaufhörlichen finanziellen Schwierigkeiten, dass du von deinen Sünden nicht los wirst, die dich eigentlich so plagen, oder dass plötzlich schlechte Laune, die über dich hineinfällt, dass der Ursprung in der unsichtbaren Welt sein könnte? Dass da ein anderer, unser Finger im Spiel hat? Aber dann möchte ich uns zusprechen. Der Sieg ist auf unserer Seite. Wir haben den besiegten Feind. Jesus hat am Kreuz jegliche Macht von der Finsternis gebrochen. Die Machtverhältnisse sind ganz klar. Auch wenn Satan bis zum Ende noch ein bisschen um sich schlägt. Und so dürfen wir im Namen von Jesus Christus auch Autorität über unsere Feinde ergreifen. Wir dürfen Satan wegweisen und stattdessen Liebe, Freude, Frieden oder auch Vergebung über unseren Umständen aussprechen und in Anspruch nehmen. Gott hat die Macht von dieser Welt, die uns manchmal so scheinen im Griff zu haben und die uns so Angst machen, viel mehr entgegenzusetzen, als wir uns nur vorstellen können. Und auch da möchte ich euch ermutigen, wir sind ja eine Gemeinde, wir sind miteinander unterwegs. Wie gut ist es für mich und ich glaube für uns alle ist es gut, wenn wir auch mit Leuten über unsere Feinde reden können. Wenn wir mit Leuten über unsere Feinde beten können. Und manchmal, ich weiss, man kann nicht alles einfach wegbeten und ist es gut. Wenn wir Leute haben, die mit uns auch einen Weg gehen und uns begleiten in diesem Kampf. Such dir jemanden, der dir hilft, mit deinen Feinden umzugehen. Ich habe im Glow Camp für mich sehr ein eindrückliches Erlebnis gemacht diesbezüglich. Und zwar bin ich am ersten Morgen verwacht und ich kenne das von mir eigentlich nicht, dass ich so nicht motiviert war. Ich habe grundsätzlich eine grosse Eigenmotivation und kann mich sehr gut pushen. Aber ich weiss, das war für mich ganz anstrengend. Ich habe am Sonntag gedacht, oh, wenn es nur Samstag wäre oder die Woche durch wäre. Und das war sehr anstrengend. Den gleichen tun, als ob man voll motiviert wäre. Aber eigentlich war das so erdrückend und ich hatte so keine Motivation. Für mich war das ganz, ganz herausfordernd. Ich habe mich selber fast nicht gekannt. Aber Gott hat mir einen kleinen Blick in die unsichtbare Welt gehen. Und zwar hatte ich einen Traum. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es war so. Ich habe geträumt, dass jemand vor mir gestanden ist und ich wusste, dass das der Teufel war. Und der hat immer Sachen auf mich geschossen, so wie Frisbees. Und die sind an mir kleben geblieben. Und ich wollte die immer loswerden und habe sie nicht losgebracht. Und dann ist mir aufgegangen, hey, meine schlechte Laune, die ich eigentlich von mir in diesem Ausmaß an so einem Ort nicht kenne, das ist nicht einfach, weil jetzt gerade ein bisschen viel war und es halt ein bisschen anstrengend ist oder ich zu wenig geschlafen habe, sondern der Ursprung ist in der unsichtbaren Welt. Da will einer mich hindern, dass ich in diesem Lager Vollgas gebe. Und wie froh bin ich gewesen, dass ich auch zwei Leute hatte und ich gesagt habe, hey, könnt ihr bitte für mich beten? Und wir haben zusammen gebetet und im Namen Jesus den Find weggewiesen. Und es ist wirklich schlagartig anders gewesen. Ich bin ganz anders durch das Lager und ich habe da vorher jetzt schon zwei, dreimal von dem Lager erzählt. Es ist ja ein geniales Lager gewesen, was wir mit Gott haben dürfen erleben. Ich glaube, darum auch hat sich der Feind auch so aufgemacht. Macht euch Gedanken über eure Feinde. Können sie, dass da auch der Ursprung in der unsichtbaren Welt ist? Und meine Frage an uns alle ist heute Morgen auch, gehörst du überhaupt auch schon zu dieser Siegerseite? Weißt du, dass du in Jesus den Sieg hast? Heute steht die Einladung an diesem heutigen Morgen in diesem Raum. Vielleicht für gewisse Leute das erste Mal, dass sie den Blick weg von sich hin zu Gott dürfen wenden. Du bist eingeladen, ein Leben im Glauben zu leben, ein Leben im Vertrauen auf Jesus Christus. Du bist herzlich eingeladen, den entscheidenden Schritt in deinem Leben zu tun. Es hat nach dem Gottesdienst Leute vor, die auch gerne für dich beten und dir das erklären. Und der letzte Punkt, auch sehr ein eindrücklicher Punkt, ist, wir können weitsichtig mit unseren Feinden umgehen, indem wir gnädig und barmherzig sind. Ich bin fast sicher, dass die Israeliten, als sie da alle ihre Feinde da eingekesselt haben, dass die sehr gerne ihr Schwert gezückt hätten. Ich hätte das hören, was die miteinander geredet haben. Vielleicht sind auch nicht ganz alle einverstanden gewesen, dass der Elisa die jetzt lässt verköstigen und dass er sie einfach wieder lässt ziehen. Der Elisa hat aber Gnade walten lassen seinen Feinden und hat Barmherzigkeit gezeigt. Und so gibt er uns ganz ein herausforderndes, aber eindrückliches Beispiel im Umgang mit unseren Feinden. Die Bibel wird viel von dem geredet und ich möchte euch eine Stelle vorlesen, im Lukas 6, 27 und 28. Dort heisst es, doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für das Glück derer, die euch verfluchen, betet für die, die euch verletzen. Wow, das ist mal ein Umgang mit unseren Feinden. Und von uns aus können wir ja das nicht. Aber durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, in Jesus Christus, sind wir befähigt, unsere Feinde zu lieben, sind wir befähigt, zu vergeben, sind wir befähigt, Barmherzigkeit und Gnade walten zu lassen, anstatt Hass. Hast du schon mal probiert, deinem Feind in der Schule, deinem Feind bei der Arbeit, oder in der Seetalkille oder wo auch immer, auf diese Art und Weise zu begegnen? Vertraust du darauf, dass du nicht zu kurz kommst, wenn du mit dieser Weitsicht mit deinen Feinden umgehst? Und manchmal sieht ein Sieg aus Gottes Realität ja auch anders aus als aus unserer Realität. Vielleicht ist es ja in der unsichtbaren Welt ein viel grösserer Sieg, wenn wir unsere Feinde lieben, als wenn wir ihnen mit Erfolg eins auf den Deckel gegeben haben. Aus Gottes Sicht sind wir sogar siegreich, auch wenn es menschlich war, wie Verlieren aussieht. Wir sind unseren Feinden, egal was für einen Feind du heute Morgen hast, wir sind denen nicht einfach ausgeliefert. Wir haben einen Gott, der nichts unmöglich ist. Auf deiner Seite sind mehr als auf der anderen Seite. Was für einen Feind hast du heute Morgen? Wo hast du vielleicht schon resigniert und denkst, da wird eh nie etwas? Wo geht es darum, zu sagen, hey, und ich packe die Feinde an, ich will aufstehen, ich will vorwärts gehen, ich will mich nicht mit dem zufrieden geben. Dann werde ich dich ermutigen, mach Schritte. Weil auf deiner Seite sind mehr als auf der anderen Seite. Wir sind dazu berufen, uns mutig den Schwierigkeiten vom Leben zu stellen. Hab keine Angst. Denn auf deiner Seite sind mehr als auf der anderen Seite. Amen. Und Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir nicht beschränkt sind auf unsere Möglichkeiten, sondern dass wir einen Gott haben, dass wir den haben, der nichts unmöglich ist. Ich danke dir, dass auf unserer Seite mehr sind als auf der anderen Seite. Und so bete ich dich heute Morgen für all die Bretter in diesem Raum, für all die Leute, die momentan vielleicht so eine Brettsicht haben, die Brillen aufhaben, die in eine falsche Realität vorgaukeln. Ich bete dich, Geist Gottes, dass du durch die Reihe gehst, dass du die Bretter entfernst, dass du eine neue Sicht auf dich und auf die wahre Realität gibst. Ich bete dich von ganzem Herzen. Und ich spreche deinen Sieg über unser Leben aus. Und ich danke dir, dass wir mit dir auf der Siegerseite dürfen sein. Danke für deine Gnade, danke für deine Herrlichkeit, Herr. Du bist einfach ein grosser und gewaltiger Gott und es ist ein Privileg, dich zu kennen. Amen.